haben. Das sind im Grunde kleine Computerprogramme oder auch mit größerem Umfang, die die menschliche Sprache simulieren, also nachmachen können. Mit denen kann ich mich quasi unterhalten, wie mit einem Menschen oder einem persönlichen Assistenten, ihn so nutzen und ihm sagen, was ich von ihm möchte oder von ihr. Und in dem Fall zum Beispiel auch beim Bewerben mir helfen lassen. Heike aus Köln, die ist zurzeit auf Jobsuche und ist ein ziemlich großer Fan von ChatGPT. Es gibt auch andere Anbieter und lässt sich eben von der künstlichen Intelligenz beim Anschreiben helfen.
Ich habe das Gefühl, es ist sogar besser, weil ich sage dann auch, ne, dass bestimmte Keywords enthalten sind, die in der Stellenanzeige entsprechend gefordert sind, dass sie sich auch in irgendeiner Form wiederfinden. Ich habe noch letztens mit einer gesprochen, die hat 4 Stunden vor so einem Bewerbungsanschreiben gesessen. Also ich kriege das in einer halben Stunde hin.
Ja, das macht Heike, indem sie die konkrete Stellenanzeige hochlädt, auch ihren Lebenslauf dazu packt. Dann erstellt die KI praktisch auf Knopfdruck einen Vorschlag für das Anschreiben, das dann auch tatsächlich ihrem persönlichen Stil einigermaßen entspricht. Das hat die künstliche Intelligenz gelernt, weil sie mit jedem Anschreiben besser wird. Sie merkt sich auch die Korrekturen, die Heike dann entsprechend geäußert hat. Ja, und dadurch passt sie immer mehr den Stil eben an.
Ja, mal angenommen, ich habe jetzt so ein schickes Anschreiben erstellt und das ist auch total erfolgreich. Ich werde also zu einem Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräch eingeladen. Da muss ich erstmal selber vortanzen, aber kann mir die KI dabei auch helfen?
Ja, zum Beispiel kann ich mit so einer KI auch das Vorstellungsgespräch selber mal üben. Dafür richtig schick ist das, wenn ich dafür auch noch die Audiofunktion nutze. Heike hat mir das mal gezeigt und ihre KI aufgefordert, ein Jobinterview zu führen, das sich eben auf die konkrete Stellenanzeige bezogen hat, auf die sie sich bewerben wollte und sie gebeten, die KI sich in die Rolle der Personalchefin zu versetzen. Vielleicht hören wir einfach mal rein, wie das klingt, wenn ChatGPT sozusagen das Interview im Bewerbungsgespräch führt.
Schön, dass Sie heute da sind. Vielleicht erzählen Sie mir zum Einstieg einfach mal, was hat Sie ganz persönlich an der ausgeschriebenen Position im Bereich Corporate Communications bei unserem Unternehmen gereizt?
Ja, das hat dann die Bewerberin auch fein erzählt. Man muss aber wissen, damit so eine KI auch so funktioniert, wie ich es tatsächlich haben möchte, müssen die Aufträge, also die Befehle an die KI auch sehr gut formuliert sein. Prompten nennt sich das. Das ist so eine Kunst für sich. Das lohnt sich immer dann, sich so eine Befehlskette zu überlegen für wiederkehrende Aufgaben, so ein Bewerbungsschreiben. Also wenn man in so einer Bewerbungsphase ist, muss man ja in der Regel relativ viele Anschreiben formulieren und da lohnt sich dann der Aufwand und dieses Prompten kann man lernen. In Kursen werden auch von der Volkshochschule angeboten. Heike hat das in dem Fall bei der Arbeitsagentur gelernt, weil die da auch eine Weiterbildung in KI-Prompting angeboten haben. Es gibt aber auch dazu Vorlagen im Netz konkret zum Thema Bewerben. Also das geht eigentlich relativ fix, sich da die Grundlagen anzueignen.
Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre ein Personalchef und kriege jetzt lauter Bewerbungen, die alle von der KI aufgehübscht worden sind, weiß ich dann nicht mehr so richtig, wen ich da eigentlich auswählen soll. Also wie reagieren denn die Unternehmen? Ärgern die sich?
Ja, die sind zum Teil relativ genervt, weil sie eben eine Flut und Masse an Bewerbungen bekommen, die offensichtlich mit KI erstellt worden sind. Ich kann ja jede Menge Bewerbungen an einem Nachmittag erstellen. Das heißt, die Unternehmen kriegen die Krise, weil sie allein bei der Masse an Bewerbungen dazu kommt, dass einige nicht mehr wirklich glaubwürdig sind und es denen zunehmend an Aussagekraft fehlt. Das hat zur Folge gehabt, dass viele Unternehmen oder immer mehr Unternehmen, wie zum Beispiel auch der Bayer-Konzern, auf Anschreiben komplett verzichten, weil sie sagen, die sind nicht mehr aussagekräftig.
Ja, und jetzt vielleicht noch ganz kurz. Ich meine, KI geht ja nie ganz ohne Probleme. Was sind die Fallen?
Auf jeden Fall Ergebnisse checken. Außerdem, weil die KI denkt sich auch einfach schon mal Sachen aus. Außerdem dran denken, dass die KI-Anbieter die Daten der Nutzer nutzen, um ihre Modelle zu trainieren. Deswegen persönliche sensible Daten vor dem Hochladen rausnehmen. Das rät zum Beispiel auch Aytan Üksüz, die ist Referentin für Datenschutz bei der Verbraucherzentrale NRW.
Aus dem Lebenslauf das Foto rausnehmen, die Kontaktdaten rausnehmen, den Namen rausnehmen, all das. Das braucht die KI-Anwendung nicht, um mit meinem Lebenslauf beispielsweise zu arbeiten.
Also Datenschutzbestimmungen vorher durchlesen, dann nutzen, kritisch prüfen.
Ute Scheins aus der WDR-Wirtschaftsredaktion über die Vor- und Nachteile von KI bei der Stellenbewerbung. Herzlichen Dank dafür.
WDR 5. Stichtag Wirtschaft.
Rolltreppen können in Köln ein echtes Ärgernis sein, vor allem für Bahnfahrer. Die rollen nämlich meistens nicht, weil sie kaputt sind. Dabei sollte Köln eigentlich einen historischen Vorteil bei ihrem Einsatz haben. Morgen vor 100 Jahren ist nämlich hier die erste Rolltreppe in Deutschland in Betrieb gegangen, in einem Kaufhaus.
Rollin', 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 rollin'. Rolltreppe finde ich aber super. Faul. Lauf faul.
Das macht Spaß. Ist man schneller als die anderen noch unten, wenn die Bahn kommt.
Ich habe gerade Krücken und ich liebe die Rolltreppen natürlich.
Sie sind ein Segen für Alte, Gebrechliche, Kurzatmige oder alle, die einfach nur bequem und entspannt auf- und abwärts müssen.
Morgens mache ich die Treppe, ja. Hoch die Treppe, runter die Rolltreppe.
Man kann sich unterhalten dabei, es ist angenehmer, man sieht viel mehr.
Ob öffentliche Orte, Warenhäuser oder Einkaufszentren, Rolltreppen sind wahre Transport-Titane. Kein anderes Fördermittel schafft es, so viele Menschen in kurzer Zeit von A nach B zu bewegen.
Eine Fahrtreppe ist ein Stetigförderer, die hört ja nicht auf zu fahren, es sei denn, sie geht in eine Bereitschaftsfahrt, um Strom zu sparen.
Carsten Kambach ist Chef von TK Elevator, dem letzten deutschen Hersteller von Fahrtreppen, wie Fachleute lieber zur Rolltreppe sagen.
Da ist ständig Verkehr, das wünscht sich ja auch das Kaufhaus, dass da ständig Kunden in das Gebäude gelangen und deshalb wird in Kaufhäusern oder auch in U-Bahn-Stationen, Bahnstationen, Flughäfen sehr häufig dann die Fahrtreppe eingesetzt.
Eine Durchschnittsrolltreppe besteht aus 7 Tonnen Stahl und Aluminium, hat eine Neigung von 30 Grad und wird von einem Elektromotor am oberen Ende angetrieben, der es auf beschauliche 2,7 Kilometer pro Stunde bringt. Dabei gilt, je schneller das Tempo und je breiter die Stufen, desto mehr Personen können transportiert werden. Kundenzirkulation, das ist die Währung, die zählt, sagt Carsten Kambach.
Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt ein Kaufhaus in, ich sag mal, der Königsallee in Düsseldorf haben, ein Kaufhaus mit 5 Etagen, wer würde denn die Treppen hochgehen in die 5. Etage, um dort etwas zu kaufen oder ins Café zu gehen? Die Leute sind dafür zu bequem. Das heißt, Sie werden die Rolltreppe nehmen oder einen Aufzug.
Mehr Kunden, mehr Umsatz. So dachte man auch schon vor 100 Jahren, als die Kölner ins Kaufhaus Leonhard Tietz an der Hohe Straße gingen. Technische Erfinder sind allerdings die Amerikaner. 1893 fuhr die erste Fahrtreppe in einem Vergnügungspark in New York. Auf der Weltausstellung 1900 in Paris führte ein rollendes Trottoir die Messebesucher über das Gelände. Der Siegeszug war nicht zu bremsen. Rolling, 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 rolling. Heute teilen sich gut ein 50 Unternehmen das Geschäft. Die meisten produzieren in Niedriglohnländern, vor allem in China. TK Elevator, das früher zum ThyssenKrupp-Konzern gehörte, kann sein Stammwerk in Hamburg trotzdem halten. Dank guter Kundenbeziehungen, sagt Firmenchef Carsten Kambach.
Wir haben quasi alle deutschen U-Bahnen als Kunden und wir haben auch die Deutsche Bahn, die auch ein sehr starkes Programm hat derzeit, um Bahnhöfe zu renovieren und alte Treppen auszutauschen.
Überhaupt, verrät Kambach, verdienen die Hersteller an Wartung und Reparaturen mindestens genauso gut wie am Verkauf. Wobei die Auftragsbücher bis weit ins nächste Jahr voll sind. Dabei werden die Rolltreppen zunehmend digitaler, energiesparender und nutzen immer öfter Stufen und Seitenwände als Werbeflächen. Ganz ohne Werbung dürften jene Rolltreppen sein, die TK Elevator für eine sehr exklusive Kundschaft produziert, und zwar mobil installiert auf Lkw.
Die dazu dienen, dass im Mittleren Osten die Königshäuser ihre private 747 sehr bequem besteigen können und, ich sag mal, nicht die 20 Stufen hoch zu der Tür des Flugzeuges.
Kai Wandermann über 100 Jahre Rolltreppen in Deutschland. Künstliche Intelligenz ist gleich auch ein Thema in Westart. Bei Sebastian Wellendorf geht es darum, wie sie in der Musikindustrie eingesetzt wird. Gleich nach den Nachrichten. Ich bin Linda Staude und sage Tschüss bis die Tage.
Wir haben Terrakotta-Diener, um ihm zu dienen. Terrakotta-Wagen, Pferde. Eine Welt aus Terrakotta, damit der Kaiser bis in alle Ewigkeit herrschen kann.
Ab 246 vor Christus ließ der erste chinesische Kaiser seine riesige Grabanlage errichten. Sie ist vor allem bekannt für ihre 8000 Soldatenfiguren aus Terrakotta.
Da haben natürlich sehr viele Handwerker parallel dran gearbeitet. Und der eine mag es so gemacht haben und der andere hat es so gemacht.
11. Juli 1965. 1971. In China wird die Entdeckung der Terrakotta-Armee offiziell bekannt gegeben. Zeitzeichen am Freitag um 9.45 Uhr und in der WDR5-App.
Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben. WDR 5. Es ist 14 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Martin Günther. Guten Tag. Als erstes Bundesland will Rheinland-Pfalz keine AfD-Mitglieder mehr im öffentlichen Dienst einstellen. Die Landesregierung will so sicherstellen, dass alle Beamtinnen und Beamten sich an die Verfassung halten. Kerstin Bonn, WDR aktuell. Was plant Rheinland-Pfalz genau?
Wer in unserem Nachbarland zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer werden will, der muss in Zukunft schriftlich versichern, dass er in keiner extremistischen Organisation ist. Und dazu soll auch die AfD zählen. Die AfD kritisierte die Entscheidung und sprach von einem Angriff auf die Parteienfreiheit. Auch andere Bundesländer überlegen, AfD-Mitgliedern generell den Zugang zum Staatsdienst zu erschweren. NRW-Innenminister Reul hat sich bisher skeptisch geäußert und sich dafür ausgesprochen, jeden Einzelfall zu prüfen. Hintergrund ist, dass der Verfassungsschutz die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hatte. Diese Einschätzung liegt im Moment aber auf Eis.
Die Deutsche Bahn gibt sich noch mal mehr Zeit für die Grundüberholung ihrer Schienen. Statt 2035 sollen mehrere Großbaustellen jetzt erst 2036 fertig werden. Raphael Krämer, WDR aktuell.
Damit gibt es jetzt die zweite Verlängerung in nicht mal 3 Wochen. Gerade erst hat die Bahn 4 Jahre extra eingeplant, jetzt sind es insgesamt 5. Bisher sind nicht Probleme bei den Projekten der Grund, sondern dass alles entzerrt werden soll. Das Konzept bei den Generalsanierungen ist nämlich, eine Hauptstrecke für einige Monate komplett sperren und dann alles auf einmal machen, anstatt jahrelang kleinere Baustellen zu haben. Unter anderem Güterzugunternehmen haben sich aber beschwert, dass es zu eng im Schienennetz werden könnte, mit mehreren Komplettsperrungen. Deshalb sollen die Projekte weiter auseinandergezogen werden. Andererseits bedeutet das, wir müssen länger mit einem maroden Bahnnetz klarkommen. Die nächste Generalsanierung soll es dieses Jahr zwischen Hamburg und Berlin geben. NRW ist nächstes Jahr das erste Mal dran mit der Strecke Hagen-Wuppertal-Köln.
Weitere Meldungen im Überblick. Im EU-Parlament ist ein Misstrauensantrag gegen Kommissionspräsidentin von der Leyen gescheitert. Mehr als 2 Drittel der anwesenden Abgeordneten lehnten ihn ab. Die Antragsteller aus dem rechten Lager werfen von der Leyen Intransparenz vor und dass sie EU-Geld zum Beispiel beim Kauf von Corona-Impfstoff verschwendet hat. Israel lässt mehr Hilfe für den Gazastreifen zu. Der EU-Außenbeauftragten Kallas zufolge hat die Regierung zugestimmt, die Zivilbevölkerung besser zu versorgen, mit mehr Lebensmittellieferungen per Lastwagen über mehr geöffnete Grenzübergänge. Bisher lässt Israel nur wenig humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Bei Verteilaktionen erschießen Soldaten immer wieder Palästinenser. Der Gesundheitszustand der in Ungarn inhaftierten deutschen nonbinären Person Maya T. soll sich verschlechtert haben. Maya T. habe in 4 Wochen Hungerstreik dem Vater zufolge 14 Kilogramm verloren. Es sei ein Protest gegen menschenunwürdige Haftbedingungen und ein nicht rechtsstaatliches Verfahren. Maya T. werden brutale Angriffe auf Rechtsextremisten in Ungarn vorgeworfen.
WDR aktuell aus der Region.
Die Stadt Siegen will die Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen erhöhen. Dazu sollen sogenannte Terrorsperren für rund 175.000 Euro angeschafft werden. Die Politik soll heute Nachmittag in ihrer Ratssitzung über den Vorschlag der Verwaltung abstimmen. Gabi Rosenkranz für WDR aktuell.
Betonklötze und quergestellte LKW reichen nicht mehr aus. Deshalb sollen die riesigen Stahlungetüme schon Ende August beim Stadtfest an 2 Stellen in der Innenstadt eingesetzt werden. Da, wo Fahrzeuge beschleunigen und mit hoher Geschwindigkeit in die Menschenmenge rasen könnten. Die mechanischen Terrorsperren sind nicht billig und das könnte auch die Diskussion heute im Rat anheizen. Aber, so die Stadt, man sei verpflichtet, den Menschen die größtmögliche Sicherheit zu bieten.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, es gibt oft Sonne, aber es ziehen stellenweise auch dickere Wolken auf. Zum Beispiel im Münsterland kann es auch etwas regnen. Die Temperaturen in Velbert bis 23 Grad, in Bocholt 24 und in Mönchengladbach bis 25 Grad. Morgen mehr Wolken, weniger Sonne bei ähnlichen Temperaturen. Die Zeit 14.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 zu Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuz-Leverkusen-West. 15 Minuten zusätzlich, 6 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Leverkusen-Opladen und Kreuz-Hilden. 15 Minuten, 7 Kilometer. Wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. A4 Aachen Richtung Olpe zwischen Köln-Ost und Bergisch Gladbach-Refrath. 20 Minuten, 5 Kilometer nach Bergungsarbeiten. A33 Brilon Richtung Bielefeld zwischen Paderborn-Elsen und Sennelager. 15 Minuten, 5 Kilometer Stau. Und die A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Wuppertal-Oberbarm und Farresbeck. 10 Minuten, 4 Kilometer stockend an einer Baustelle.
WDR 5 Westart. Aktuelles aus der Kultur.
Heute mit Sebastian Wellendorf. Schönen guten Tag. Es braucht auch Mut, das zu zeigen, was man ein halbes Jahr lang mühsam erschaffen hat als angehender Künstler oder Künstlerin. Dieses Gefühl, die eigenen Arbeiten nicht nur vom Prof bewerten zu lassen, sondern dann auch noch von der Öffentlichkeit in einer Ausstellung nämlich. Aber das ist auch eine gute Übung für die Zukunft, der sich die Studierenden an der Kunstakademie in Düsseldorf da jedes Jahr aussetzen. Wir schauen uns mal die jungen künstlerischen Trends an auf dem Sommerrundgang in der Kunstakademie, gleich in Westart. Zu Beginn geht's aber ums Musikhören und ich bin mir sicher, dass ein Großteil von Ihnen das mittlerweile auch mit dieser App macht, Spotify natürlich, auf der aber immer häufiger nicht Bands uns ihre Songs vorspielen, sondern die KI. Befassen wir uns gleich näher mit diesem Thema. In Westart hier im WDR.
A little round and cheeky face, small green eyes twinkling. The sweetest thing I've ever seen, our little boom boom. The unexpected pregnancy, the cherry on the family tree. They say it was just God winking our little boom boom lane. She might be a funny angel who's on a special mission. A strength already radiates. My little package of love, my little boom boom lane. She shines, she shines. Right, don't pay too much attention. She knows she's a natural, act normal, that's enough. No fuss to the point. Act right, don't pay too much attention. She knows she's a natural, act normal, that's enough. But I did not need a
Sarah Ferry ist das, belgische Sängerin und Pianistin und Komponistin. Von ihr haben wir den Song Boom Booling gehört, hier in Westart. Den Streamingdienst Spotify, den gibt es seit 17 Jahren. Er ist der mit Abstand erfolgreichste am Markt. Knapp 700 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Und es ist auch die wichtigste Plattform für Musikveröffentlichungen der Welt. Aber Künstlerinnen und Künstler, die bekommen dort immer häufiger Konkurrenz. Von der KI nämlich. Künstlich generierte Songs. Das Thema KI in der Musikwelt, das ist mittlerweile sehr präsent. Es wird heute auch einen Tag lang debattiert auf dem Musikfestival Soundcheck Cologne.
Und wir reißen die Problematik hier in Westart schon mal an. Der Musikjournalist Christopher Cornils hat in Sachen Spotify und KI recherchiert. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und er hat auch einen Song mitgebracht, beziehungsweise eine Band in Anführungsstrichen, die diesen Song gemacht hat. Guitars cry out, bullets fly. Ja, klingt ganz okay. Velvet Sundown heißt diese Band. Christopher, wer oder was verbirgt sich hinter diesem Projekt, nenne ich es mal?
Ich würde eher von dem was sprechen. Ja, also unter dem Namen wurden vor kurzem zwei Alben veröffentlicht, die vor allem auf Spotify sehr oft gehört wurden. Das liegt unter anderem daran, dass die Stücke in prominenten, nutzererstellten Playlists platziert wurden, die dann so Namen tragen wie Vietnam War Music, was ja erstmal bizarr ist, weil zwischen diesem Krieg und der Veröffentlichung der Musik Jahrzehnte liegen. Das und noch so ein paar andere Ungereimtheiten lässt darauf schließen, dass die Plays womöglich gezielt in die Höhe getrieben wurden, damit sie mehr vom Spotify-eigenen Algorithmus beachtet werden. Denn weil der Sound von Velvet Sundown sehr anschlussfähig an viele Geschmäcker ist, hat sich die Sache dank algorithmischer Empfehlungen dann auch irgendwie verselbstständigt. Nur ist die Musik eben mutmaßlich KI generiert.
Wäre ja schön, wenn es so klingen würde wie Velvet Underground, was du, glaube ich, eigentlich sagen wolltest. Mutmaßlich, hast du gesagt. Konnte der Verdacht sich nicht bestätigen?
Also in meinen Ohren tut er das schon, aber offiziell bestätigt ist es nicht. Nein, also seit kurzem werden Velvet Sundown in ihrer offiziellen Spotify-Biografie als synthetisches Musikprojekt bezeichnet, das aber unter menschlicher kreativer Führung steht und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz umgesetzt wurde. Also ein Geständnis sozusagen ist das jetzt noch nicht. Behauptet wird da sogar, es handelt sich eigentlich um eine künstlerische Provokation nach dem Motto, die wollen uns ja eigentlich nur den Spiegel vorhalten.
Klingt ein bisschen verquast und verklausuliert und klingt, als wolle da jemand im Nachhinein für bessere Presse sorgen, nach dem Motto, ihr habt uns ein bisschen falsch verstanden.
Ja, ganz genau. Es hat so ein bisschen Geschmäckle, ne? Es ist aber auch nicht ganz unrichtig, denn es handelt sich ja überhaupt nicht um einen Einzelfall, sondern nur die Spitze des Eisberges eigentlich. Also mit ganz ähnlichen Strategien versuchen immer mehr Menschen mit KI auf Spotify einen schnellen Taler zu machen und ziehen dann noch ein viel größeres Publikum auf sich zu teilen. Also Velvet Sundown sind nur leider aufgefallen, muss man sagen.
Leider, weil jetzt die Hörerinnen und Hörer die Band meiden werden auf Spotify?
Nee, tatsächlich hören immer mehr Menschen diese Musik, aber es wird auch immer mehr über sie diskutiert. Und die Strategie, die hinter solchen mutmaßlichen KI-Musikmaschen steht, die ist eigentlich eine andere. Sie soll eigentlich gar keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn wie gesagt, nutzt sie ja die algorithmischen Dynamiken von Plattformen wie Spotify, indem sie beliebte Musikstile nachahmt, wie jetzt auch ein anderes Beispiel, das ebenfalls ein bisschen diskutiert wird, Aventhis, ein weiterer mutmaßlicher KI-Künstler, der den aktuellen Country-Rock imitiert, den unter anderem Morgan Wallen in den USA gerade wieder populär macht.
Hören wir auch mal kurz rein. Ain't no savior to take my Auch dieser Musik hört man die KI nicht direkt an, finde ich.
Ja, ich glaube beim genaueren Hinhören aber schon. Aber es hören tatsächlich auf Spotify vor allem sehr viele Menschen, auch über 1 Million Menschen pro Monat nämlich. Und trotzdem ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach KI generiert. Also diese Musik, die soll auf so personalisierten, auf die User zugeschnittenen Playlists in den Windschatten kommen. Von 70er-Jahre-Rock ist es bei Velvet Sundown oder aber Country, wie jetzt beim Fall von Aventhis, als so eine Art Klangtapete, deren Machart ja eigentlich gar nicht sofort auffällt, die zwar überall zu finden ist und dann doch wieder sofort eigentlich vergessen wird. Und gerade auf Playlists-orientierten Plattformen wie Spotify funktioniert Musikkonsum ja mittlerweile eigentlich in der Breite so.
Klangtapete, das, was Erik Satie auch als Konzept verfolgt hat. Also das heißt, ich gehe mal ein bisschen auf diese moralwirtschaftliche Ebene. Das heißt, diese Debatte um Velvet Sundown zum Beispiel ist zu einem gewissen Grad auch ein selbstgemachtes Problem. Aber ist es überhaupt okay, das wäre meine moralgefärbte Frage, diese Art von KI-Musik zu machen und zu hören? Ja.
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen, ist es legitim oder ist es legal? Und legal ist es eigentlich schon, also billige Imitationen von beliebter Musik auf den Markt zu schmeißen, um an deren Erfolg mitzuverdienen, das ist ja der älteste Trick der Popwelt und der ist erstmal nicht verboten. Wir wissen aber von Fällen, in denen Menschen mittels Bots systematisch ihre eigene KI-generierte Musik gestreamt haben, um viel Geld zu machen. Also da gab es einen Fall, da hat ein US-Amerikaner angeblich 10 Millionen Dollar gemacht, bevor das FBI und die Staatsanwaltschaft ihn vor Gericht gebracht haben. Velvet Sundown wird jetzt auch Ähnliches vorgeworfen und wie gesagt, geht das alles vielleicht auch gar nicht so mit rechten Dingen zu. Bewiesen ist da aber erstmal noch nichts. Aber ja, nochmal, das ist ja nicht nur ein einziger Fall, über den wir reden über sehr viele und das Problem ist viel umfassender und solchen zwielichtigen Methoden, ich glaube, so kann man schon nennen, denen sollte eigentlich systematisch vorgebeugt werden.
Seitens der Streaming-Plattformen zum Beispiel, müssten die da eigentlich eingreifen?
Na, es wäre zumindest begrüßenswert und es wird auch schon gemacht. Also der französische Streamingdienst Deezer ermittelt seit Anfang des Jahres, wie viel KI-generierte Musikstücke dort hochgeladen werden. Und mittlerweile sind das 20.000 und zwar pro Tag. Diese identifizierten Stücke, die werden dann eben nicht in den algorithmischen Empfehlungen beinhaltet und sogar mit einem Hinweis auf ihre Machart versehen. Und bei dieser funktioniert dann diese Velvet Sundown-Masche überhaupt nicht mehr. Und das, denke ich, könnte anderswo eventuell schon noch Schule machen.
Weil sich das Publikum dann irgendwann betrogen vorkommt, vermute ich.
Ja, das ist natürlich das eine. Und zum anderen geht auch jeder Cent, der an Velvet Sundown fließt, nicht an die Rechteinhaberin der Musik von Neil Young oder Creedence Clearwater Revival und Co., also die da als Vorbild, besser gesagt, vielleicht sogar als KI-Trainingsmaterial gedient haben. Das heißt, diese Masche bringt potenzielle Einnahmeverluste nicht nur für jetzt kleine Indie-Bands, sondern auch für die ganz großen Player. Und die großen Konzerne, Universal, Sony und Warner, die verhandeln zwar gerade mit KI-Anbietern, weil sie an den Einnahmen aus deren Geschäft beteiligt werden wollen. Aber selbst wenn das klappt, die KI-Musik, die steht dann ja immer noch in Konkurrenz zu ihren eigenen Artists, mit denen sie, sei es jetzt nur durch Tourneen, die jetzt eine KI zum Beispiel nicht durchführen kann, viel mehr Geld verdienen können. Und es würde sich einfach für sie nicht wirklich rechnen, diesen ganzen KI-Maschen freien Lauf zu lassen, nehme ich zumindest an. Und eventuell erhöhen sie also bald den Druck auf Spotify und die anderen Dienste, es dieser nachzutun.
KI-generierte Musik ist nicht nur künstlerisch zumindest ein bemerkenswerter Trend, er ist auch schädlich für Musiker, deren Werke als Datenmaterial dient. Da ist die Rechtslage nach wie vor unklar. Auch das wird ein Thema sein heute auf dem KI-Tag auf dem Festival Soundtrack Cologne. Christopher Cornels hat die Debatte in Sachen Spotify und KI zusammengefasst. Hier in Westart.
Débutant de l'amour, ma foi, il faut dire la vérité. Il n'y aura jamais plus, je crois, que des bonheurs de papier qui s'envolent et ne redescendent jamais. Ça s'envole, surtout quand c'est un l'été. Les débutants de l'amour, on voit qu'ils sourient à en crever, car les débuts ont cet atout-là de nous donner chose à rêver. S'il envole, se déroule comme on voulait. Dégringole, dégringole, notre idylle, le vent levé. Au débutant de l'amour, la joie, elle est à même, elle est réelle. De beau dîner, ça y en aura, mais se consume la chandelle. Et s'envole, les souvenirs dans la fumée. Et s'envole, le passé. Au débutant de l'amour à trois, j'aimerais dire qu'ils vont déchanter. Dès la minute où la bague au doigt se sera vu déjà trompé. Qui s'envole, prend le risque de tomber. Ça s'envole, surtout quand survient l'été. Les débutants de l'amour à trois, ou débutants de l'amour tout court, pourront penser qu'à cette allure-là, l'heureuse vie suivra son cours. Mais que l'on vole,
des bouts de vie, de paix, d'amour. Tout s'envole, une belle nuit ou un beau jour. Il faut dire la vérité, il n'y aura jamais plus, je crois, que tes bonheurs de papier qui s'envolent, qui ne redescendent jamais. Ça s'envole comme le
keine KI, sondern ein garantiert echter Mensch hinterbirgt, schönes Wort, hinterbirgt sich in dieser Musik. Vianney Bureau, aux débutants de l'amour, das Stück, was wir gehört haben in Westart. Ist immer eine Frage der Perspektive und des Marketings. Nehmen wir zum Beispiel die Schallplatte. Sie war tot, hat sich niemand mehr für interessiert, seit CD und Streaming, aber nun sei sie wieder da, heißt es. Statistisch allerdings ist die Platte nach wie vor ziemlich tot. 6% aller Musikkäufe machen Vinyl aus, weniger als die CD übrigens. Das zeigt, dass durch Marketing das Image eines Kulturguts doch ziemlich gut verschiebbar ist in unserer Wahrnehmung. Und damit wären wir beim anderen Dinosaurier unter den Medien, das gute alte Buch. Es wird totgesagt, seit langem, aber dann kommen heute zum Beispiel die Zahlen des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, die ein ganz minimales Wachstum im Buchabsatz verkünden, plus 1,8% im Vergleich zum Vorjahr. Ist das Buch jetzt tot oder gibt es einfach Raum für beides? Situationen nämlich, in denen wir gern zum Buch greifen und Situationen, in denen wir eher digital lesen. Martin Becker hat sich mit genau diesen Fragen beschäftigt.
Computer oder Smartphone, E-Reader oder Tablet, große, kleine, winzige Bildschirme. Die digitale Konkurrenz fürs gedruckte Buch lauert überall. Aber die Leserinnen und Leser kennen für jede Situation eine Lösung.
Sie wissen ganz genau, wo, wie sie was, wann lesen.
Lukas Kosch ist Germanist an der Universität Wien.
Und das gedruckte Buch viel lieber zu Hause. Digital lesen sie unterwegs, im Urlaub, wenn man nicht 10 Krimis mitnehmen will, sondern den E-Reader mitnimmt und vor allem in viel kürzeren Zeitspannen.
Zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sich Kosch mit den Konsequenzen der Digitalisierung literarischer Texte und forscht zu unseren Lesegewohnheiten.
Was wir in empirischen Studien herausgefunden haben, ist, dass die, wie man lange vermutet hat, die Materialität des Leseträgers für den Leseprozess an sich gar nicht so eine große Rolle spielt. Also wenn man jetzt den E-Reader mit dem gedruckten Buch vergleicht, hinsichtlich Textverständnis, Eintauchen und so weiter, scheint es kaum eine Rolle zu spielen.
Aber wann lesen wir lieber digital und wann doch auf dem Papier? Vor allem aber, welches Genre in welcher Form?
Texte, von denen Leserinnen wissen, sie wollen sie vielleicht öfter lesen, sie wollen mal darin blättern. Dann greifen Sie zum gedruckten Buch. Wenn Sie wissen, das ist ein Text, den Sie nur einmal lesen werden, in einem vielleicht durch, das ist vor allem dann sind das Krimis, Spannungs-, Unterhaltungsliteratur, das man vielleicht auch nicht unbedingt im Regal stehen haben will oder erotische Literatur. Da gibt es wirklich einen eklatanten Unterschied, dass das erotische Literatur viel mehr digital gekauft wird als jetzt gedruckt.
Kein Wunder, dass es zwischen Smartphone-Zombies und Papierpuristen mitunter knistert. 2019 beispielsweise sorgte die sogenannte Stavanger Erklärung für Aufsehen. 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten sich in Norwegen mit dem Einfluss der Digitalisierung aufs Lesen beschäftigt und mit ihrem Papier kontroverse Reaktionen ausgelöst. Einerseits käme die digitale Textpräsentation unseren individuellen Lesebedürfnissen entgegen, andererseits würden wir am Bildschirm eher überfliegen und schnell unkonzentriert werden. Digitale Lesefans bejubelten die Chancen, Anhänger des gedruckten Buchs schimpften, die Forschung habe doch gezeigt, dass komplexe Texte als physisches Buch besser zu verstehen seien. Doch all das ist kein Widerspruch, denn während wir bei Gebrauchstexten oberflächlich swipen und scrollen, ist auch das Genusslesen noch da.
Und dieses entspannende, zurückgezogene Lesen, das ist unverändert ans gedruckte Buch gebunden. während zum Beispiel das wissenschaftliche Lesen ist ja viel größer als das Publikumslesen, das Fachbuchlesen, das ist weitgehend digital. Da diskutiert niemand drüber, das ist aber in der Öffentlichkeit nicht sichtbar.
Gerhard Lauer, Professor an der Gutenberg-Universität Mainz und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Lesen, hat die Stavanger-Erklärung damals mit unterzeichnet. Und er gibt sich versöhnlich, denn das digitale Lesen, meint er, gräbt dem klassischen Buchmarkt nicht das Wasser ab.
Es ist eher umgekehrt. Die Digitalisierung führt zum gedruckten Buch. Man denkt das ja immer als ein Konkurrenzverhältnis, aber es ist eigentlich kein Konkurrenzverhältnis, sondern im Gegenteil, vor allem die sozialen Medien ermöglichen einen Kult um das gedruckte Buch. Also man kann fast von einem Fetischcharakter des Buchs sprechen.
So sehr der Niedergang des gedruckten Buches angesichts digitaler Ablenkungen immer wieder beschworen wird, die belletristische Wirklichkeit sieht anders aus.
Die E-Books spielen eine nachgeordnete Rolle im Markt. Das liegt bei 6-8%, wenn wir jetzt über den Publikumsmarkt sprechen. Und verändert sich eher in der Richtung, dass gedruckte, und zwar aufwendig gedruckte Bücher mit Farbschnitt, mit Bändchen, wirklich das ganze Set an Möglichkeiten, das schöne Buch zu gestalten, zugenommen hat. Das ist eigentlich der klare Trend in den letzten 2-3 Jahren.
Hurra, wir lesen noch, und zwar mehr denn je. Bei einer Reise nach Dublin fühlte sich Lauer in dieser Beobachtung bestätigt, als er lauter gut besuchte wie aufwendig dekorierte Buchläden entdeckte, mit Tischen, auf denen sich sogar die Neuausgaben von Klassikern stapelten.
Also die Zahlen sind eindeutig. Die Leute kommen in die Buchgeschäfte zurück, weil sie verstanden haben, wie das Buch kultiviert werden muss. Es geht um Fankultur. Und wir sind ja Fans, nur wir nehmen uns nicht als Fans wahr.
Ich fasse es mal so zusammen. Das Buch ist tot, es lebe das Buch. Hängt eben nur von der Situation ab. Martin Becker war das für Westart und das ist Musik von Cass Haley. We All The Same heißt das Stück. I got this feeling that we all the same. Brought it together to make the spirit sing. Digging deep for courage, don't you do your thing. No worries, no one's looking, keep your eyes on what we cooking. Got this feeling. All the same, we all the same. We got these feelings. We all the same, we all the same. What I'm trying to say, let's celebrate love today. Our roots rely on diversity. Monoculture never brings harmony. Celebrate your difference up on common ground. Communicate this vision as this world spins around. We've got these feelings. They're all the same. We all the same. We got these feelings. They're all the same. We all the same. What I'm trying to say is celebrate life today. Trying to say, let's celebrate. Wie schnell und extrem sich unser Klima verändert, das merken zum Beispiel die Menschen in Texas gerade ziemlich bedrohlich und deutlich. Viele Regionen auf der Welt sind jetzt schon massiv bedroht. Die australische Autorin Charlotte McConaghy hat sich in ihren Romanen mit der Klimakrise sehr oft beschäftigt. Ihr neues Buch »Die Rettung« nimmt uns mit auf eine einsame Insel im Südpolarmeer. Eine Insel, die vom Untergang bedroht ist. Und das können wir uns jetzt anhören. Jetzt ist nämlich das Hörbuch zu »Die Rettung« erschienen und Christian Coesfeld hat damit 11 spannende Stunden verbracht.
Ein einsames Naturparadies am Ende der Welt. Hierher ist Dominique Salt vor 8 Jahren nach dem Tod seiner Frau gekommen. Tochter Fenn ist 16, ist lieber im Meer bei den Robben als am Land. Der 18-jährige Sohn Raff boxt nach dem Fernunterricht am Sandsack oder spielt mit seiner Geige den Walen vor. Und der 9-jährige Orly ist als jüngster Sprössling ein Naturnerd, der alle Pflanzen und Tiere kennt.
Meistens ist es ruhig. Unser Alltag besteht aus einfachen Pflichten. Ein Leben aus Gras und Hügeln, aus Meer und aus Himmel, aus Wind, Regen und Nebel, aus lächelnden, um die Heizung gedrängten Gesichtern und Abenden mit guten Büchern, aus Tiefkühlkost und ab und zu mal einem runtergeladenen Film, aus Hausaufgaben, Sport und Musik.
Shearwater Island im Südpolarmeer besteht aus einer Nord- und Südinsel. Dort betreuen sie den Leuchtturm und einen Saatgutbunker der Vereinten Nationen. Darin werden Millionen Pflanzenarten gut gekühlt tief in der Erde aufbewahrt. Eines Tages finden sie eine Schiffbrüchige am Strand, Rowan. Sie pflegen sie gesund und Orly zeigt ihr zutraulich die Insel und die Natur.
Wir haben hier Tundra-Klima, hauptsächlich Flechten und Moose und mehr als 45 Gefäßpflanzenarten. Außerdem gibt es auf der Insel über 80.000 Robben, die letzte Haubenpinguin-Kolonie auf der Welt und über 3 Millionen brütende Seevögel. Und wir sind UNESCO-Weltnaturerbe, weil Shearwater der einzige Ort auf der Welt ist, wo der Erdmantel frei liegt. Ich muss grinsen. Weißt du das alles von Wikipedia? Er zeigt zum Meer. Da unten sind Raff und Fenn, am Strand. Noch ehe ich fragen kann, was seine Geschwister mitten in der Nacht am Strand verloren haben, zeigt er in die Richtung, die wohl Süden sein muss. Und da ist der Saatgutbunker. Da ist Dad.
Shearwater Island ist vom Klimawandel bedroht. Die Extremwetter werden immer heftiger, die Temperaturen steigen, in den Saatgutbunker dringt immer öfter Wasser ein. Bald entwickelt sich ein spannungsvolles Beziehungsgeflecht. Charlotte McConaghy wechselt in ihrem Roman kapitelweise die Perspektiven zwischen den 5 Menschen. Wie in ein unbekanntes Terrain dringt sie immer weiter vor. Warum ist die Forschungsstation verlassen? Was wissen Dominic und die Kinder? Und wer ist Rowan? Was will sie auf der Insel? Vor allem Dominic ist aufgewühlt und hört immer wieder die Stimme seiner verstorbenen Frau.
Sie ist warm und neu und interessant, erklärt mir meine Frau. Ich darf nicht zulassen, dass er sich zu sehr an sie gewöhnt. Warum nicht? Sie ist eine Fremde. Ja, noch. Das reicht jetzt, genug gegrübelt. Also stelle ich das Grübeln ein und überlasse mich ganz ihr, meiner Erinnerung an sie. Trotzdem gilt mein letzter Gedanke vorm Einschlafen nicht der Frau neben mir, sondern der anderen. Warum ist sie hier?
Elisabeth Günther liest McConaghys Roman »Die Rettung« mit ihrer warmen, wandlungsfähigen Stimme, die sie als Synchronsprecherin bereits den Schauspielerinnen Liv Tyler und Kate Blanchett geliehen hat. Einfühlsam interpretiert sie die inneren Monologe der Figuren, die sich beobachten, belauern, begehren und füllt die detaillierten Naturschilderungen mit Leben. Fast 11 Stunden lang verknüpft Günther die Handlungsfäden, die sich immer straffer zuziehen. Ein Hörbuch, das uns eine Welt vor Ohren führt, die hoffentlich noch vor ihrem Untergang gerettet werden kann.
Tausende Hauben und Königspinguine krächzen und krähen und schnattern um die Wette. Riesige Seeelefanten flatschen umher, lümmeln im Sand, kratzen sich mit ihren klauenbewehrten Flossen den Bauch und schaufeln sich Sand auf den Pelz. Und sie bäumen sich in den Wellen auf, üben sich unter lautem, kehligen Tröten und Gurgeln im Kämpfen. So etwas habe ich noch nie gehört. nicht so gequält und unheimlich wie eben noch der Wind, sondern wild, ungestüm, berstend vor Leben.
Charlotte McConaghy, Die Rettung, ist aus dem Englischen übersetzt von Jan Schönherr und gelesen von Elisabeth Günther. Die 11 Stunden Hörbuchempfehlung von Christian Kosfeld erschien im Bonn Voice Hörbuch Verlag.
Westart. Kulturnachrichten.
Mit Anja Gavlik. Nach den anti-israelischen Gesängen des Punk-Duos Bob Villain auf dem britischen Glastonbury Festival sind mehrere Konzerte in Deutschland abgesagt worden. Das bestätigte der Veranstalter FKP Scorpio der deutschen Presseagentur. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hatte die Absagen gefordert. Bob Villain hätte als Vorband der US-Band Gogol Bordello unter anderem in Hamburg, Stuttgart und Köln auftreten sollen. Der Sänger hatte beim Festival Ende Juni das Publikum mit dem Ruf Death to the IDF, Tod den israelischen Streitkräften, zu Sprechchören aufgefordert. Kritik gab es nicht nur am Auftritt, sondern auch an der BBC, die den Auftritt übertrug. Die Schriftstellerin Katharina Polladian erhält den mit 50.000 Euro dotierten Großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Sie schreibt Theatertexte, Essays und Romane wie Hier sind Löwen, Zukunftsmusik und zuletzt Goldstrand. Mit ihrer Prosa balanciere die in Moskau geborene Autorin auf den Schultern der russischen Weltliteraten und schreibe von dort aus europäische Romane, so die Jury. An einer einzelnen Figur, einem Tag, einer Lebensgeschichte könne sie die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts in all ihren Ambiguitäten aufblättern. Der große Preis des Deutschen Literaturfonds ist 2020 aus dem Kranichsteiner Literaturpreis hervorgegangen. 3 afrikanische Welterbestätten sind nicht länger als gefährdet eingestuft. Das hat das Welterbekomitee der UNESCO bei seiner Sitzung in Paris bekannt gegeben. Es geht um die frühchristlichen Ruinen von Abu Mena in Ägypten, die Altstadt der Wüstenstadt Gadames in Libyen sowie die Regenwälder von Atsinanana auf Madagaskar. In allen 3 Fällen seien Schutz- und Restaurierungsmaßnahmen erfolgreich gewesen. Abu Mena war durch landwirtschaftliche Eingriffe gefährdet, Gadames durch Bürgerkrieg und Starkregen, die Regenwälder Madagaskars durch Wilderei und illegalen Holzeinschlag. Laut UNESCO ist die Zahl der gefährdeten Welterbestätten weltweit damit auf 53 gesunken. I thought that the front door key was lost, so I called you. You didn't pick up. I slept in the backyard with the dog. She drove me crazy. So many times you went astray, but you're so hard to find when you walk away. We stick together, oh, best friends forever. I always thought it would be you and me. For everyone, you got 7. I guess I have to wait to see you in heaven. I thought that the front door key was lost, so I called you. You didn't pick up. I slept in the backyard with the dog. She drove me crazy. But it's just so easy to see that you listen to me.
Oh, but you're oh so hard to leave when you're trying to break free. We stick together, oh, best friends forever. I always thought it'd be you and me. For every two, you got four. You never can wait to get out the back door. I thought that the front door key was lost, so I called you. You didn't pick up. I slept in the backyard with the dog. She drove me crazy. Lost, so I called you. You didn't pick up. I slept in the backyard with the dog. She drove me crazy. I thought that the front door key was lost, so I called you. You didn't pick up. I slept in the backyard with the dog. She drove me crazy. I slept in the backyard with the dog because she loves me.
Tja, sie dachten, sie hätten den Haustürschlüssel verloren, war aber doch nicht weg. Die Zwillingsbrüder Ashley und Brandon Watson alias The Ocelots kommen eigentlich aus England, leben aber schon lange in Leipzig und haben ein neues Album rausgebracht. Das heißt Everything When Said Slowly, ist im Februar dieses Jahres erschienen. Und davon haben wir das Stück Front Door Key gehört, hier in Westart. Sommerferien, ahoi, morgen gibt's Zeugnisse in den Schulen in Nordrhein-Westfalen, aber auch an den Unis geht alles in Richtung Semesterferien, was wiederum für viele Studierende Klausurphase bedeutet. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie könnten sich diese Uni-Klausuren bzw. deren Ergebnisse anschauen öffentlich in einer Ausstellung. Eine Abhandlung über anaerobe Bakterien, Vermehrung in einem See zum Beispiel. Ja, ganz interessant, wenn Sie Bio-Fan sind. In Düsseldorf passiert dieses zur Schaustellen der Prüfungen aber jedes Jahr, im Fach Bildende Kunst nämlich. An der Kunstakademie in Düsseldorf, da zeigen die Studierenden ihre Arbeiten der Öffentlichkeit, die sie für die Semesterprüfungen eingereicht haben, beim traditionellen Rundgang. Und diese Ausstellung hat seit Jahrzehnten Kultcharakter. Läuft noch bis Sonntag übrigens. Laura Drisch war schon mal da.
Ruhig ist es beim Sommerrundgang. Anders als beim Großevent im Februar, bei dem zehntausende Besucher durch die Gänge laufen und alle Studierenden ihre Werke zeigen, sind im Sommer nur Abschlussarbeiten zu sehen. Alle der 50 Absolvierenden bespielen einen eigenen Raum. Durch den von Ilia Wagmann plätschert es. Ein kleiner Brunnen steht hier, geformt aus roter Keramik. Auf ihm thront ein Mischwesen mit Sixpack und Ziegenhörnern. Ein Satyr aus dem Gefolge von Dionysos.
Das ist der Ampelos. Das war der Geliebte des Dionysos. Und wie das immer so ist, sobald irgendein Gott in jemanden verliebt ist, gibt es Eifersüchte.
Der Lover musste also sterben. Typisch dramatische Mythologie, getötet von einem Stier.
Und Dionysos war so traurig darüber, dass er die Überreste von diesem Satyr erst in einen Hühnerschädel, dann in einen Löwenschädel oder Knochen pflanzte. Und aus diesen Überresten in dem Schädel wuchs dann die erste Weinrebe.
Ilia Wagmann hat die mythologischen Protagonisten hier dargestellt. Sie treffen sich am Brunnen, trinken Wein. Ein Werk über Exzess. Griechische Mythologie als Thema junger zeitgenössischer Kunst. Auch religiöse Bezüge tauchen in mehreren Räumen auf. Auf dem Flügelaltar von Fabian Ramirez Sandoval ist ein Mensch im Wasser zu sehen. Ein bedrohliches Schlangenwesen bäumt sich vor ihm auf. Wer den Raum von Jonathan Ungemach betritt, wird plötzlich ruhig. Ein Gefühl der Andacht breitet sich aus. Die Wände sind mit Stoffbahnen ausgekleidet. Doch sie sind nicht weich, denn sie wurden in Gips getränkt. Ein christliches Kreuz ist auf seinem Bild zu sehen, auch die Trauerschleife eines Grabes. Ganz reduziert, fast mathematisch, wirkt der Raum von Nils Simon Fischer. Tafelgrüne Platten winden sich wie eine Treppe empor. Sie symbolisieren den Körper des Künstlers, vom Fuß bis zur Kopfeskrone.
Das, was wir sehen, ist auch immer an der jeweiligen Körperhöhe orientiert. Und deswegen haben wir diese Art von Treppe.
Feine Zeichnungen befinden sich auf den Platten.
Und das Prinzip ist so ein bisschen wie so ein Radarsystem.
Wie ein Flugradar sehen die Linien aus, doch immer wieder brechen sie aus dem perfekten Kreis heraus.
Ich zeichne, bis ich was orte, bis ich beispielsweise irgendein Signal empfange im Körper.
Bei den Rundgängen werden auch Signale in die Kunstwelt gesendet. Sie sind wichtig, um Kontakte zu knüpfen. Galerien, Museen, Sammler, alle kommen, gucken und kaufen. Doch nur, wenn man hineinpasst in die Kunstwelt und deren Ansprüche.
Ich habe gedacht, also alle Menschen sind ein Fremder, wie ein Alien.
Und wenn alle Aliens sind, sind wir doch alle gleich, sagt Hepak. Sie steht vor ihrem riesengroßen, aufgeblasenen Werk. Eine Torte mit Armen und Beinen, zusammengenäht aus glitzernden Materialien. Eine Alien-Geburtstagstorte, als Symbol für Gemeinschaft.
Alle sind Alien.
Darauf ein Geburtstagsgetränk. Doch statt Bier und Sekt bekommt man bei diesem Rundgang das Trendgetränk.
Hi, ein Matcha Latte bitte.
Ja.
Frisch gestärkt geht es in einen Raum, der so grün leuchtet wie der Matcha Latte. Auf die Wände hat Esther Seewing mit Kohlestiften Frisuren gezeichnet. 80er Jahre Dauerwelle, 90er Jahre Mittelscheitel. Was hinterlassen die alten Generationen und was machen wir daraus? Nostalgisch geht es weiter. Michael Schmidtmann zeigt eine Taxisäule und malt den Knetpinguin Pingu. Jeder Raum eine neue Welt. Es riecht nach Holz und Plastik, Farbe und Blumensträußen. Ganz schön viele Eindrücke. Zeit, runterzukommen.
Sie sind angekommen.
Klingt es aus den Kopfhörern bei Aljoscha Bassenhoff.
Atmen Sie.
An der Wand hängt ein Plakat mit Sonnenbrillen. Auf den Sonnenbrillengläsern sind Symbole zu sehen.
Eine Hand, eine Wolke, ein Prozessor, ein Kreuz. Was berührt Sie zuerst?
Bevor er an die Akademie kam, hat er Theologie studiert, wollte Pfarrer werden. Jetzt zeigt er einen Abschluss, der uns in einer Zeit der Dauerunterhaltung zu uns selbst zurückholt.
Der Rundgang als solches ist oftmals eine Überreizung. Und die Grunderfahrung ist oftmals die, dass Leute ab einem gewissen Punkt nicht mehr die Konzentration verfügen oder auch die Sinne so sehr überlastet sind, dass ich von dem Punkt ausgegangen bin, an der Stelle ein Angebot zur Erfrischung der Sinne zu leisten.
Damit trifft Aljoscha Bassenhoff einen Nerv und rundet den durchweg großartigen Sommerrundgang der Kunstakademie Düsseldorf ab.
Sie sind angekommen. Nehmen Sie sich einen Moment.
Ja, beziehungsweise müssen Sie sich erstmal auf den Weg machen, um dann anzukommen. Nach Düsseldorf in dem Fall, der Sommerrundgang an der Kunstakademie Düsseldorf, jedes Mal oder jedes Jahr einen Rundgang wert. Beste Art ist hier. Ich mochte das Geigensolo in diesem Stück des norwegischen Gitarristen tatsächlich und Komponisten Trond Kalleweg. Hofding, das Stück, was wir gehört haben hier in Westart. Gaming an Moderationen, die thematisieren oft das Wetter, so nach dem Motto, es regnet draußen, da können sie gut drinnen bleiben und ein bisschen zocken. Nach dem Motto, wenn sie nichts Besseres zu tun haben. Jetzt wird es aber sonnig am Wochenende und ich sage dennoch, da können sie gut drin bleiben und mal ein bisschen zocken, denn dieses Spiel lohnt sich wirklich, sagt zumindest unser Game-Kritiker Tobias Nowak und darum geht es. Das ist das musikalische Titelthema des Computerspiels Claire Obscure Expedition 33. Das ist etwas neutraler oder kühler Anhängsel. Es ist schon einige Wochen alt, das Spiel, war aber ein wahnsinniger Überraschungserfolg und ist immer noch im Gespräch. Und warum das der Fall ist, darüber sprechen wir jetzt. Tobias ist im Studio. Tobias, wir fangen natürlich am besten mit dem Inhalt des Spiels an. Worum geht es?
Also das ist ein Fantasy-Rollenspiel in einer sehr stark französisch angehauchten Parallelwelt, hat man ja gerade auch in der Musik schon gespürt. Paris heißt hier Lumière, Licht, und der Eiffelturm ist total verbogen, der Arc de Triomphe sogar zerborsten. Und Auslöser für die Heldenreise von uns im Spiel ist, dass irgendwo jenseits des Meeres eine Zauberin, die Paintress, jedes Jahr eine Zahl auf einen Felsen malt, und dann sterben in dieser Welt alle Menschen, deren Alter in Jahren dieser Zahl entspricht, lösen sich einfach in Rauch auf. Das wird auch alles gar nicht weiter erklärt. Entscheidend ist, damit die Menschheit nicht ausstirbt, bricht jedes Jahr eine Expedition auf, um diese malende Hexe zu besiegen. Und wir sind nun Teil der 33. Expedition. Die Geschichte, die ist echt fesselnd erzählt. Die hat mutige, sehr emotionale Plot-Twists, gute Darstellungen der Schauspieler, auch befriedigende Kämpfe gegen so albtraumhafte Gegner, die, wie es der Zeitgeist halt so will, so oft haushohe Gestalten sind. Ein etwas eigener Twist ist, dass die eigentlich rundenbasierten Kämpfe auch so ein kleines Echtzeitelement hat, wo man mit schnellen Reflexen gegnerische Angriffe parieren kann.
Ja, das klingt schon sehr spannend. Dennoch sind Rollenspiele oder Rollengames ja seit Jahren ein anhaltender Trend. Warum setzt sich dieses Spiel jetzt dennoch von diesem ganzen anderen ab?
Also von der Konkurrenz setzt Claire Obscure sich durch die Art Direction ab, also durch diese künstlerischen Designentscheidungen. Das orientiert sich nämlich sehr stark an historischen Kunstepochen, speziell Belle Epoque und Art Deco, also elegante, gleichzeitig opulente Formen, so geschwungenes Metall, ornamentales Gold, viel Marmor. Und das wurde in der Bewerbung des Spiels auch ständig betont. Belle Epoque und Art Deco. Tatsächlich ist das aber ein großes Potpourri an Stilen. Da gibt es auch 50er Jahre Chic in den Klamotten oder Surrealismus in der Struktur der Umwelt, also der erwähnte verbogene Eiffelturm zum Beispiel, oder auch Impressionismus in der farblichen Gestaltung von manchen Umgebungen.
Ja, da möchte ich doch ein bisschen kunsthistorisch nachgraben. Spielen die von dir angesprochenen Kunstepochen, also Claire Obscure, Caravaggio und so weiter, die Belle Epoque, spielt das eine Rolle, diese tatsächlichen Kunstepochen?
Also ich bin kein Kunsthistoriker, aber der für diese Fragen zuständige Entwickler von Claire Obscure hat mir im Interview gestanden, dass es eben keine künstlerische Leitidee gab, sondern einfach darum ging, was das Team schön fand, und es musste halt zur Thematik eines untergehenden goldenen Zeitalters passen. Und das ist halt auch die Normalität in der Spielentwicklung. Kunststile sind in der Regel nur ein Werkzeugkasten, aus dem sich die Spieldesigner bedienen, um ihre Geschichten besser bebildern zu können, um auch ganz spezifische Erfahrungen zu erlauben. Die Akkuratesse von kunsthistorischen Bezügen, die steht normalerweise nicht im Vordergrund. Und ich finde es eben problematisch, wenn in der Bewerbung so getan wird, als ob die Kunst das Spiel prägt. Das wirkt auf mich immer so ein bisschen wie Clickbait für Kulturredaktionen.
Weshalb wir jetzt hier auch darüber
sprechen. Hat geklappt. Und das hat aber Claire Obscure Expedition 33, ist ja ein bisschen sperriger Titel, gar nicht nötig. Denn es ist einfach ein toller Titel, der nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch optisch ein Spektakel ist.
Mich würde aber dennoch interessieren, warum wir jetzt heute, das Spiel ist ja schon vor einigen Wochen erschienen, warum wir heute über Claire Obscure sprechen.
Also der Diskurs ist immer noch voll von dem Spiel. Also Titel des Jahres wird auch schon jetzt öfter in dem Zusammenhang erwähnt. Aber der akute Anlass ist, dass vor wenigen Tagen Neil Druckmann das Spiel durchgespielt und dann hochgelobt hat öffentlich. Das ist eine echte Adelung, denn Neil Druckmann, das ist der Entwickler hinter The Last of Us. Mhm. Und das ist ja, und zwar nicht nur den Spielen, sondern auch dieser HBO-Serie über den Mann und das Mädchen, die durch ein von so Pilzzombies verseuchtes Amerika wandern müssen.
Gut beschrieben.
Ja. Und das war ja ein absoluter Kritiker- und Publikumshit, bei dir offenbar auch gut angekommen. Und hat ja so Maßstäbe gesetzt für Spieladaptionen in Film und Fernsehen. Die sind ja seit einigen Jahren immer erfolgreicher, auch einfach sachlich besser geworden. The Witcher auf Netflix oder Fallout auf Amazon Prime war letztes Jahr ein Riesenhit. Und lustigerweise war schon vor der Veröffentlichung von Claire Obscure durchgesickert, dass das Spiel verfilmt werden soll. Und das werde ich sehr aufmerksam beobachten. Es wird nämlich spannend, wie gut die Umsetzung da gelingt.
Und solange aber sich noch mit dem Spiel begnügen. Claire Obscure Expedition 33. Gibt es für PlayStation, für Xbox. Tobias Nowak hat darüber gesprochen.
Und PCs.
Und PCs gibt es natürlich auch. Ja. Und für die Sony.
Nee, die nicht tatsächlich.
Nee, für die nicht.
Für
okay,
PC, gut, dann PlayStation, haben wir jetzt Xbox. Alle, das sind die drei Plattformen.
Aufgezählt. Vielen Dank auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Es wird wieder gebadet in diesen Tagen. Die Temperaturen erlauben es ja. Stichwort Freibad gehen, das macht Spaß. Heutzutage steht man in Gruppen am Beckenrand und applaudiert, wenn jemand vom Zehner gesprungen ist. Das ist so eine Art sozial-kollektive Muterfahrung. Die Badeanstalt als Ort des sozialen Zusammenkommens. Alle Schichten dürfen hier zusammen sein. Wie hat sich die Badekultur eigentlich verändert in den letzten Jahrzehnten und vielleicht sogar auch Jahrhunderten? Welches Benehmen war Usus in der Badeanstalt oder am See? Ein Thema, mit dem sich die Kolleginnen und Kollegen von WDR 5 Quarks gleich befassen, um kurz nach 15 Uhr hier in WDR 5. Und Westart gibt's morgen wieder um 14.05 Uhr hier in WDR 5. Jederzeit natürlich auch abrufbar mit ihrer WDR 5 App. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.
Der Wolf ist zurück in der Eifel. Wollen wir ihn oder nur das Märchen?
Ich finde, das ist ein guter Ansatz, einfach zu schauen, dass man eine Koexistenz hinbekommt.
Doch wie kann das miteinander gelingen? Was sagen Naturschützer, Landwirte und Anwohner? Wir fragen nach.
Das ist schon ein ungutes Gefühl.
Judith Schulte-Loh und Sabine Rieck diskutieren im Weißen Pferdchen in Monschau mit ihren Gästen und gerne auch mit Ihnen. Der Eintritt ist frei. Der Wolf in der Eifel. Heute ab 20 Uhr im Lokalzeit-Stadtgespräch sowie jederzeit im Netz und in der WDR 5 App.
Es ist 15 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Martin Günther. Guten Tag.
Eine Enquete-Kommission ist der richtige Weg für die Aufarbeitung. Ihr Auftrag ist es, vor allen Dingen nach vorne zu schauen. Lehren für zukünftige Pandemien zu gewinnen.
Der CDU-Politiker Hoppenstedt wirbt für die geplante Corona-Kommission. Der Bundestag diskutiert gerade darüber und soll gleich abstimmen. Dietrich Karlmeurer, WDR Berlin.
Die Kommission soll aus 14 Abgeordneten aller Fraktionen und 14 Fachleuten bestehen. Sie sollen bis 2027 untersuchen, was in der Corona-Zeit gut lief, was schief ging und welche Folgen die Maßnahmen hatten. Ziel ist es, daraus Lehren für künftige Pandemien zu ziehen. Die Kommission darf Expertinnen und Experten anhören und Berichte erstellen, aber sie kann keine rechtlichen Konsequenzen ziehen. Deshalb fordern AfD, Grüne und Linke zusätzlich einen Untersuchungsausschuss. Er könnte unter anderem klären, ob der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU beim milliardenteuren Kauf von Schutzmasken Fehler gemacht hat.
In der Europäischen Union ist im Juni eine Rekordmenge an Solarstrom produziert worden. Zum ersten Mal lag Energie aus Sonne vor allen anderen Stromquellen. Der britische Think Tank Ember hat Daten aller EU-Staaten ausgewertet. Katrin Schmidt, WDR Brüssel.
Ein Fünftel, genauer gesagt gut 22% des gesamten Stroms, der in der EU im Juni verbraucht wurde, kam aus Solarenergie. An zweiter Stelle lag die Kernenergie mit einem Anteil von 21,8%, gefolgt von Windenergie mit knapp 16%. Gründe für diesen Solarboom sind: in mindestens 13 der 27 EU-Länder war dieser Juni der Monat mit der höchsten Solarstromerzeugung aller Zeiten. Und die neu installierten Solarkapazitäten zahlten sich offenbar bei heißem und sonnigem Wetter besonders aus. Laut EU-Kommission ist die Solarenergie derzeit die am schnellsten wachsende Energiequelle in Europa, auch dank der Förderprogramme der EU und der einzelnen Mitgliedstaaten.
Weitere Meldungen im Überblick. Rheinland-Pfalz will keine AfD-Mitglieder mehr als Beamte einstellen. Innenminister Ebling von der SPD erklärte, dass eine Vorschrift zur Verfassungstreue von Beamten entsprechend überarbeitet wurde. Viele andere Bundesländer prüfen AfD-Mitglieder, die Beamte werden wollen, gründlicher, schließen das aber nicht grundsätzlich aus. Beim Chemiekonzern Bayer steht fest, dass zum ersten Mal ein deutscher Standort geschlossen wird, und zwar in Frankfurt. Der Betriebsrat hat zugestimmt. Andere Bayer-Standorte haben eine Betriebsgarantie bis 2030. Den etwa 500 Beschäftigten in Frankfurt sollen Abfindungen oder Stellen in Monheim in NRW angeboten werden. Die Polizei München meldet einen Schlag gegen das Geschäft mit illegalen Online-Sportwetten. Fast 1000 Polizisten durchsuchten Objekte in NRW, anderen Bundesländern und im Ausland. Spieler sollen bis zu 6-stellige Summen gesetzt haben. Erlaubt sind maximal 1000 Euro. Steuern seien nicht gezahlt worden. Der Schaden liege im 2-stelligen Millionenbereich.
WDR aktuell aus der Region.
In Bocholt haben gerade viele kein Internet, und zwar wegen eines Verkehrsunfalls. Den hat heute früh ein 19-Jähriger verursacht. Nicole Albers für WDR aktuell.
Der junge Fahrer war mit seiner Sportlimousine in Bocholt unterwegs, offenbar deutlich zu schnell. In einer Kurve verlor er die Kontrolle und knallte vor ein parkendes Auto. Und das wurde durch die Wucht dann auf zwei Glasfaserverteilkästen am Straßenrand geschoben. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Dafür gab es heftigen Sachschaden, und zwar in Höhe von rund 300.000 Euro. Beide Autos sind Schrott, auch die Verteilerkästen. Und deswegen haben jetzt viele Haushalte in Bocholt eben kein Internet.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: am Nachmittag mehr Wolken und zwischen Münsterland und Weser auch einzelne Schauer. In Bielefeld bis 22 Grad, in Bonn 24 und in Grevenbruch bis 25 Grad. Morgen ähnliche Temperaturen, aber insgesamt grauer, und in Westfalen morgen Nachmittag auch manchmal nass. Die Zeit 15.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Dreieck Heumer und Kreuz Leverkusen 15 Minuten zusätzlich, 8 Kilometer stockend. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Leer und Kreuz Herne etwa 15 Minuten plus, 7 Kilometer stockend. Wegen der gesperrten A45 bei Lüdenscheid gerade etwa 45 Minuten zusätzlich in beiden Richtungen. Dann die A52 Ruhrmond Richtung Mönchengladbach zwischen Mönchengladbach-Hart und Kreuz Mönchengladbach 20 Minuten plus, 2 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten im Kreuz Mönchengladbach. Und in der Gegenrichtung, die A52 Mönchengladbach Richtung Romont, ist zwischen Niederkrüchten und Elmt die Autobahn nach einem Unfall gesperrt.
WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr.
Sebastian Sonntag hier, Tag zusammen. Was hilft am besten, wenn es so richtig heiß ist draußen? Ja, eine Klimaanlage könnte man jetzt antworten, aber die hat ja nicht jede und jeder oder will vielleicht auch nicht jede und jeder haben, aber Zugang zu Wasser schon. Und deshalb nutzen gerade an sehr heißen Tagen auch viele die Möglichkeiten und gehen an Badesee oder gehen ins Freibad oder stellen sich von mir aus auch zu Hause unter die kalte Dusche. Schwimmen gehen, das machen natürlich viele auch das ganze Jahr über, und ja, dass Menschen und Wasser ganz gut zusammenpassen, das ist auch keine wirklich neue Entdeckung. Wissen Sie, wenn Sie mal durch alte römische oder auch griechische Ruinen gegangen sind, da findet man gerne mal Badestellen oder auch Badehäuser. Also, wir können zurückschauen auf eine wirklich lange Badekultur unserer Spezies. Und genau das machen wir jetzt.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Expertin zum Thema ist Dr. Silva Bruder. Sie ist Archäologin, Leiterin der Römertherm Zülpich, dem Museum der Badekultur. Ja, sowas gibt's. Hallo, Frau Bruder.
Hallo.
Bleiben wir doch direkt mal beim Museum für Badekultur. Vielleicht erstmal ein eher ungewöhnliches Museum, sieht man zumindest nicht in jeder Stadt. Was zeigen Sie dort denn so? Was passiert, wenn ich zu Ihnen komme? Muss ich eine Badehose mitbringen?
Ja, leider nein. Bei den Temperaturen eine Badehose braucht man bei uns nicht. Die kann man nicht einsetzen. Aber man sieht bei uns die besterhaltene Thermenanlage ihrer Art nördlich der Alpen aus römischer Zeit. Und davon ausgehend machen wir eine Geschichtstour durch die Badekultur übers Mittelalter bis in die Jetztzeit. Das kann man alles sehen.
Wenn Sie jetzt das Wort Badekultur so benutzen, seit wann kann man denn wirklich von einer Badekultur sprechen? Also bei den Römern sind wir ja gerade schon angelangt. Es geht auf jeden Fall weit zurück, ja?
Absolut, weit zurück, auch noch über die Römer hinaus. Die Römer haben sehr viel von ihrer Badekultur von den Griechen übernommen. Mhm. Aber wir haben auch schon archäologische Überreste in der Zeit davor aus dem alten Ägypten und auch in Mesopotamien finden können.
Also wirklich eine ganze Weile, wobei Menschen gibt es ja auch schon eine ganze Weile auf diesem Planeten. Wissen Sie irgendwas über frühere Zeiten? Also wissen Sie, dass Menschen irgendwann mal nicht gebadet haben? Also haben die Griechen das oder da irgendwann? Also ist es irgendwann zum Trend geworden?
Ja, natürlich können wir das leider nicht ganz genau sagen. Mhm. Also es ist davon auszugehen, dass Hygiene natürlich, also dieser Teil der Badekultur, sicher für die Menschheit immer eine Rolle gespielt hat. Man wird sich immer in irgendeiner Form gewaschen haben. Aber aus der Steinzeit zum Beispiel, da erhält sich natürlich nichts für uns, was uns darauf hinweisen würde, wie die Menschen das gemacht haben, außer sie sind halt in den Fluss gesprungen oder so, haben sich Wasser über den Kopf geschüttet. Also man muss davon ausgehen, dass das Menschen immer getan haben, aber wie Sie es auch sagten, Badekultur, in dem Sinne können wir, glaube ich, am ehesten dann ab dem alten Ägypten fassen und dann ganz deutlich wirklich so mykenische Zeit, also 2000 vor Christus, und dann das ganze antike Griechenland hindurch, dann auch mit Schriftquellen.
Wenn wir jetzt von Kultur sprechen, heißt das dann, das ist sowas wie Ritual gewesen, es ist doch eher Hygiene gewesen oder hatte das auch was mit Spaß zu tun? Weil heute spielt der Faktor Spaß, sieht man ja an den ganzen Spaßbädern, die es gibt, ja schon auch durchaus eine Rolle. Ne?
Absolut. Ja, ich würde immer sagen, die Menschen ändern sich gar nicht so viel. Also es ist sicher so, dass das immer ein Faktor war. Es gab auch schnell einen Faktor, einen religiösen sozusagen dabei. Das ist ja nochmal eine andere Variante der Reinigung. Aber bei den Griechen zum Beispiel können wir es gut verfolgen, dass es auch viel schon mit Gastlichkeit zu tun hat. Also wir finden das schon bei Homer sozusagen, also in der Odyssee. Das ist ja, man geht davon aus, das ist so im 8. Jahrhundert vor Christus verfasst worden. Da wird es eben beschrieben, dass man ein Bad nimmt für die Gastfreundschaft und dann kommt die Bewirtung und so weiter. Damit fängt das an. Das heißt, das hat also schon eine Badekultur dann im Hintergrund, keine reine Hygiene. Und dann kommt es dazu später, dass dann auch die Sportstätten eben wirklich mit Badehäusern ausgestattet werden, mit einzelnen Wannen da noch. Und die Römer, sage ich mal, das ist ja auch das Schöne bei uns im Museum der Badekultur, wo man das so schön sehen kann, machen daraus ja wirklich einen Teil der eigenen Gesellschaft, des Alltags sozusagen.
Da kann man gleich vielleicht auch noch ein bisschen genauer drauf schauen, aber wo wir gerade schon in Griechenland und bei berühmten Namen gewesen sind. Ich habe gelesen, der griechische Mathematiker Archimedes war auch durchaus Badefreund. Wer weiß, hat es geholfen möglicherweise zur Entspannung oder macht Baden erfinderisch? Sie werden jetzt wahrscheinlich ja antworten.
Ja, bestimmt. So muss es wohl sein. Naja, man muss ja einen kühlen Kopf bewahren und im Winter ein schönes, warmes, angenehmes Bad hilft natürlich auch immer.
Es wurde auch nicht immer in Wasser gebadet, ne? Also zumindest sagen die Überlieferungen,